SRF 1. SRF 1. Doppelpunkt.
Sie haben geheiratet, Kinder bekommen, einen Job gesucht, einen Job gefunden, manchmal auch wieder verloren. Sie haben uns offen über ihr Leben erzählt. 6 Jahre lang hier in der Sendung Doppelpunkt auf SRF 1. Nuran Sherifi, Karniga Puvaneswaran und der Kameran Kamil. Das sind 3 Schweizer, Schweizerinnen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. Sie haben uns dann versprochen, nach einer 2-jährigen Pause sich nochmal zu treffen und sich auszutauschen. Und das ist jetzt soweit. Andere Blick im Schweizer Alltag hören wir in dieser Stunde. Sie hören die 3 am Tisch mit der SRF 1 Redaktorin Christine Hubacher.
Ein Rundtisch. Und es ist, wie wenn keiner 2 Jahre vorbeigegangen wären. Auf den ersten Blick sehen eigentlich alle gleich aus. Nuran Sherifi hat immer noch ihr Kopftuch an. Heute ist es rot. Karniga Puvaneswaran hat ihre Tattoos immer noch tiptop versteckt. Und der Kameramann Kamil schaut mich immer noch ein bisschen streng an. Wer sind die 3? Nuran Sherifi war früher Geschäftsführerin in einem Schuhfachgeschäft in Bern. Sie ist heute Hausfrau und Mutter von 3 Kindern. Sie ist als dritteler Mädchen aus Mazedonien in die Schweiz gekommen. Neben ihr ist Karniga Puvaneswaran. Sie ist eines der ersten tamilischen Kinder, die in der Schweiz geboren wurde. Heute ist Karniga, die mit Mädchennamen Balakumar geheissen hat, 27, verheiratet und hat 1 Kind. Frau Puvaneswaran arbeitet als Buchhalterin bei einer Bank. Der 3. Runde ist der Kameramann Kamil, 52, Vater von 3 Kindern. Er kommt aus dem kurdischen Teil des Irak. Als junger Mann ist er in die Schweiz geflüchtet. Der Herr Kamil hat jahrelang Asylsuchende in Zentren von Heilsarmee betreut. Bei Personaleinsparungen hat auch der Herr Kamil müssen gehen. Vor 2 Jahren habt ihr 3 hier am Tisch versprochen, ihr kommt in 2 Jahren erzählen, was in der Zwischenzeit alles passiert ist. Als erstes die Frage an euch, Kameramann Kamil. Ihr habt lange einen Job gesucht, seid lange arbeitslos gewesen und die Beschäftigungsprogramm, das hat euch, das haben wir hier alle sehr mitbekommen, auch aufs Gemüt geschlagen. Und darum nimmt es mich sehr wunder, habt ihr jetzt einen Job gefunden?
Ja, natürlich nach so vielen oder langer Zeit einen Job zu bekommen, das ist für mich eine sehr, sehr große Freude.
Und also, Sie haben einen?
Ja, ich habe einen, 50%. Ich arbeite bei einem Geschäft als Mitarbeiter oder Verkäufer und ich verkaufe die Souvenirs.
Also, Sie verkaufen die Schweizer Fahne?
Ja, genau, Schweizer Fahne und Bären und Hunde und viele verschiedene andere Tiere und Uhren.
Sackmesser
auch.
Macht ihr es gern? Verkauft ihr gern Schweizer Souvenir?
Ja, es ist ein sehr interessanter Job für mich. Es gibt so viele Leute, dass sie zu mir kommen, weil ich längere Zeit im Asylbereich gearbeitet habe, habe ich immer mit Ausländern zu tun gehabt. Plus ich selber, weil ich auch ein Ausländer bin und jetzt mit der Zeit arbeite ich auch mit Touristen. An der Allerwelt kommen sie zu mir und
also
sie verkaufen.
Also kommen Chinesen, Japaner, Engländer, Amerikaner,
die Araber und die Russen auch.
Sie eigentlich Araber erstaunt, dass sie euch Kurd in diesem Schweizer Souvenirgeschäft sehen?
Nein, das ist, sie wundern sich nicht, weil sie kommen hierher, sie sehen so viele Araber und auch Nicht-Araber und es
ist normal.
Und wenn sie mir fragen, wie lange ich in der Schweiz bin, und sage, ja, seit 23 Jahren ist es ganz normal, weil jemand 23 Jahre hier in einem Land lebt oder hier in der Schweiz lebt, sollte ein besseres Leben haben. Aber jetzt bin ich ein bescheidener Mensch, ich bin zufrieden mit meinem Job als Verkäufer.
Von Schweizer Souvenir.
Ja, genau.
Nuran Sherifi, dir habt in der letzten Sendung vor 2 Jahren gesagt, dir habt so einen Wissensdurst, ihr möchtet gerne Religionswissenschaft in Freiburg studieren oder etwas Interessantes arbeiten, zu den Kindern schauen und den Haushalt machen, das ist zwar in Ordnung, aber euch juckt es unter den Nägeln. Es müsse etwas gehen. Was ist jetzt gegangen in den letzten 2 Jahren?
Ja, ganz so viel ist nicht gegangen. Also ich habe das mit dem Studium nachher zurückgesteckt, weil ich habe ja noch das 3. Kind bekommen, Dua, mein Mädchen. Und unterdessen habe ich mir aber überlegt, was ich eben sonst etwas machen könnte, was eher unter einem Hut zu bringen ist. Und dann habe ich Mediationsweiterbildung gemacht.
Was ist das?
Mediation ist eigentlich ein Verfahren, wie man einen Konflikt gewaltlos lösen kann. Also man hat so eine Vermittlungsfunktion und man lernt einfach Strategien und Methoden, wie man einen Konflikt eben ohne Gewalt lösen kann.
Und die Ausbildung habt ihr gemacht?
Die habe ich gemacht, ja. Die ist anderthalb Jahre gegangen circa. Und die bietet das Haus der Religionen an mit der Fachhochschule für Sozialarbeit hier in Bern. Und es war sehr interessant, weil es vor allem im interreligiösen und interkulturellen Kontext war. Also man ist wirklich ein bisschen tiefer in die Religion reingegangen. Das ist ja ein Thema, das mich sowieso interessiert. Und es war sehr eine gute Zeit. Also ich habe viele neue, gute Leute kennengelernt.
Und jetzt könnt ihr als Mediatorin arbeiten?
Jetzt kann ich als Mediatorin arbeiten. Also ich bin diplomierte Mediatorin unterdessen, kann man sagen. Ich habe jetzt noch keine praktische Erfahrung in dem Sinn können sammeln, weil der Anfang ist noch etwas schwer, bis man ein bisschen reinkommt. Aber ich arbeite ja sehr viel so zwischendurch für verschiedene Organisationen, an verschiedene Projekte immer wieder.
Sagen Sie das.
Ja, aber das Haus der Religionen hat ja verschiedene Sachen. Ich mache Führungen in der Moschee.
Also die Zeit in dem Bereich, der euch sehr interessiert,
ja.
Verdient ihr Geld mit dem?
Jein, ein bisschen. Und nebenbei, für ein bisschen fix ein bisschen Batzen zu verdienen, arbeite ich auch noch als Raumpflegerin.
Also, ihr geht putzen?
Genau, ja.
Zu euch, Carniga Puvaneswaran, ihr habt es vor zwei Jahren extrem streng gehabt. Ein Kind, ein Job in einer Bank und gleichzeitig hat er noch an einer Fachhochschule eine Ausbildung angefangen. Hat er das eigentlich alles beissen?
Nein, nicht ganz. Also, die Fachhochschule habe ich unterdessen abgebrochen. Aber den Job habe ich noch und das Kind auch. Ja, ich arbeite jetzt dafür 100%. Dann zumal habe ich noch 60% gearbeitet wegen der Schule. Aber die Schule ist mir etwas zu viel geworden. Also, ich bin jetzt zufrieden mit dem Job. Also, ich werde in Zukunft schon noch eine Ausbildung machen, aber nicht gerade heute oder morgen.
Ihr konntet sogar im Job ein bisschen aufsteigen.
Ja, genau. Ich war vorher in einer anderen Abteilung. Die Abteilung ist aufgelöst worden. Und konnte jetzt in die Buchhaltung gehen. Und da bin ich auch gefordert. Also in der alten Abteilung war ich unterfordert eigentlich. Und jetzt kann ich auch mein Wissen eigentlich in der Buchhaltung ausnutzen. Also.
Wenn ich euch so zuhöre, dann höre ich auch so ein bisschen das raus, das Kompromisse. Man muss Kompromisse machen. Das, was man sich vielleicht vor zwei Jahren erhofft hätte, hat sich zum Teil erfüllt, zum einen anderen Teil nicht. Als wir uns hier 2006 das erste Mal getroffen haben, Frau Scheriffi, habt ihr noch eure Locken geschüttelt?
Ja.
Weit weg vom Kopftuch. Nach der Geburt des zweiten Kindes habt ihr das Kopftuch angelegt, auch wenn ein neuer Mann nicht sehr erfreut war. Heute ist das Kopftuch Bestandteil von euch, aber durch das Kopftuch überkommt ihr, also so wie ich es so ein bisschen rausgehöre, vielleicht auch keinen Job, ihr müsstet vielleicht gar nicht putzen, ihr seid ja ausgebildete Schuhverkäuferin.
Das ist schon richtig, ja. Ich habe nach der zweiten Geburt von meinem Sohn Isa habe ich etwa 6-7 Monate darauf angefangen, im Verkauf etwas zu suchen. Also ich bin wirklich Schuhfachfrau. Ich habe im orthopädischen Bereich Schuhe verkauft. Aber das hat sich auch sehr schwierig dargestellt. Also ich habe wirklich Absagen bekommen. Meistens hat man mir auch sagen, dass es wegen dem Kopftuch ist. Ich habe zwar erwartet, dass das der Grund ist, aber nicht, dass es so ein Ausmaß annimmt. Also, ich habe gedacht, irgendwie in einem günstigeren Geschäft, wo auch mehr Selbstbedienung ist, dass das eher noch möglich wäre, aber nicht einmal dort war es möglich gewesen. Also, ich habe Stellen, wo ich irgendwie 20-30% als Verkäuferin arbeiten konnte, wo ich eigentlich von der Qualifikation her weit überlegen wäre gewesen. Nicht einmal dort habe ich die Chance bekommen.
Also lohnt es sich denn, dass ihr nicht könnt eben auf das arbeiten könnt, was ihr eigentlich ausgebildet seid und ihr geht putzen, dafür habt ihr das Kopftuch an?
Es kommt immer darauf ab, wie man es sieht. Also, es ist immer eine Frage von den Werten, die der Mensch in sich hat. Und ich als gläubige Muslima, mir ist das sehr wichtig. Ich bin eine praktizierende Muslima, die sehr überzeugt bin von meinem Glauben und eigentlich auch sehr wohl bin in meinem Glauben. Und dann sage ich immer, das ist nicht der Grund, einfach einen Job zu haben, als besser angeschaut wird, nur wegen dem, dass ich den inneren Wert von mir einfach nicht berücksichtige. Oder? Und von dem her, als gläubige Muslima, weiss man ja, dass das Leben hier sehr ein kurzer Aufenthalt ist, quasi, dass das nicht der einzige das einzige Leben quasi ist und von dem her tut man dann eben abwägen, will man sich das antun, wo ich mich eben dafür entschieden habe oder auch nicht. Und ich denke, ich bin der Typ, der einfach das Beste aus jeder Situation macht. Also ich habe mittlerweile so tolle Leute auch beim Putzen kennengelernt, wo ich muss sagen, dass manchmal öffnet das auch neue Türen, obwohl wir das gar nie hätten erwartet. Ich glaube einfach daran.
Ihr habt einen Mann, der 100% arbeitet in der IT-Branche. Er bringt auch das Geld heim.
Ja.
Wenn ihr jetzt diesen Mann nicht hättet, ihr wäret alleinerziehend.
Dann würde die Welt etwas anders aussehen. Also einerseits wäre das schwieriger, aber andererseits hätte ich die Möglichkeit, wenn ich verantwortlich wäre für den Unterhalt, für meine Kinder ganz allein, dann wäre mir das aber auch von der Religion aus erlaubt, so Kompromisse einzugehen, dass ich während dem Arbeiten das Kopftuch ablegen dürfte.
Kompromisse machen. Ihr habt auch Kompromisse machen in den letzten Jahren. Wenn es nach euch gegangen wäre, dann wäret ihr jetzt nicht in einem Souvenirshop, auch wenn das schön ist. Oder vorhin gesagt,
ja,
das ist
Prinzip,
schön,
ja, im Prinzip, jetzt, heutzutage, man kann sagen, meine alte Hauptsache, dass ich etwas zu tun habe. Aber im Prinzip, wenn ich ein bisschen jünger gewesen wäre, wäre ich mit diesem Job nicht zufrieden gewesen.
Ihr seid 52 und seid ja, dankbar, dass ihr trotzdem einen
ja,
Job
genau, da, dankbar ist, Dankbarkeit ist es immer, wenn ich einen Job habe oder nicht habe, ich bin dankbar. Das ist Hauptsache, dass ich gesund bin und ich lebe noch.
Bei euch ist ja das Thema Ausbildung daheim mit der Familie ganz präsent. Euer Ältest, der Dilschad, der geht in die 10. geht ins 10. Schuljahr. Er ist auf der Suche nach einer Lehrstelle. Eure Frau macht ein Praktikum in einer Kita.
Ja, genau.
Und möchte auch dort gerne eine Lehre machen. Wie sieht es eigentlich aus?
Ja, das Lehre ist meine Frau, bezug meine Frau. Meine Frau macht seit längerer Zeit, mehr als ein Jahr, dieses Praktikum. Und sie bewirbt sich oder hat sich bei vielen Kitas beworben, aber immer negative Antwort bekommen. Aber sie hofft. Und bezug meinem Sohn ist in der 10. Klasse und sucht eine Lehre Richtung KV. Und ab und zu bekommt er Schnuppern und...
Ach, kann er gar schnuppern?
Ja, genau. Mhm. Und am Ende, ich weiß nicht, ob er wirklich eine Lehrstelle bekommt oder nicht, dass auch eine Seite kommt von Chance und die andere Seite kommt von seiner eigenen Fähigkeit.
Also, ob er die Chance bekommt, an einem Ort können, einen Lehrvertrag zu unterschreiben. Hocken dir ein bisschen auf Kohle? Also, das heisst, es seid ihr ein bisschen aufgeregt, ob das gut kommt?
Das ist eine grosse Überlegung für meinen Sohn, weil er 17 geworden ist, bis jetzt hat er keine Lehre. Und im Prinzip, wenn er dieses Jahr keine Lehre findet, muss nach einem Jahr ins Militär. Und für mich ist es schade, bevor er eine Lehre abschließt, in die Militär geht, ins Militär geht und nachher, wenn er nach Hause kommt, vielleicht hat er keine Lust mehr, eine Lehre zu beginnen. Aber ich habe mich entschieden, falls er keine Lehre findet, ich werde irgendwo ein Beispiel bei einer Fusi-Schule.
Also eine Privatschule?
Ja, Privatschule, ja, genau. Eine Schule, etwas macht, sonst...
einfach, dass er nicht daheim
ja, genau, bleibt, ja, genau, ja. Es ist schwierig heutzutage, weil die Konkurrenz ist zu groß und mehr Jugendliche, dass sie nach Lehrstellen suchen. Und deswegen sage ich, es braucht ein bisschen Chance und die Reste kommen von der Fähigkeit der Person.
Und es braucht gute Nerven, auch als
ja,
Eltern,
genau,
dass
ja.
man das mal aushalten kann. Kanika Puvaneswaran Palakumar, ihr habt euch vor 4 Jahren so eine Art Lebensplanung zu Grund gelegt. Und es ist relativ systematisch vorgegangen. Eine gute Stelle, eine neue Ausbildung, ein zweites Kind. Das Leben, habt ihr gemerkt, wenn ich es euch so zuhöre, lässt sich nicht einfach so planen.
Nein, nicht wirklich. Also einen guten Job habe ich momentan. Also es gefällt mir. Und mit dem zweiten Kind sind wir noch dran. Es klappt noch nicht wirklich.
Das zweite Kind, hat er gesagt, das wäre jetzt schön, wenn es käme.
Ja, wir sind dran, aber es klappt noch nicht.
Ihr seid dran, hat er gedacht, einfach weil jetzt eure Tochter ist schon 6 da bist, einfach, dass die nach einigermaßen näher beieinander wären?
Ja, so ein Grund ist sicher eben wegen der Abisha, weil sie ja älter wird und dann der Unterschied gross ist zwischen beiden Kindern. Aber auch, weil ich eben dann, als ich die Ausbildung mache, möchte ich das vorher, dass es klappt, dass ich dann mal die Ausbildung noch machen
könnte. Habt ihr das Gefühl, Kanika Puvaneswaran, ihr habt eine Tochter, ist das quasi ein Nachteil, jetzt zum Beispiel für eure Eltern, dass ihr eine Tochter habt? Ist das nur eine Tochter oder ist es eine Tochter oder hätten sie lieber einen Bub gehabt?
Nein, also ist kein Problem. Sie hätten schon lieber einen Bub, aber nicht aus dem Grund, weil es Bub Mädchen ist. Wir sind in der Familie schon mehr Frauen. Darum hätten sie lieber einen Bub gehabt. Also ich auch.
Ihr hättet auch lieber einen
ja,
Bub gehabt?
Ja, wir sind viele Frauen. Also fast nur Frauen in der Familie. Ja, wegen dem. Aber sonst berechtigt sie. Also ein Bub und ein Mädchen gleich sind bei mir. Und auch bei meinen Eltern. Also.
Wie sieht das bei euch aus, Nouran Cherif? Ihr habt zwei Buben, der Ali, der Isa, und er kommt eben noch das Mädchen, du an. So, dass das ganze Geschlechterverhältnis, wie nehmt ihr das wahr, jetzt bei euch so in der erweiterten Verwandtschaft?
Also bei uns ist es das Gegenteil als bei Carniga. Wir haben vorwiegend Buben oder Männer in der Familie. Jetzt in der Familie von meinem Mann ist sie das einzige Enkelkind als Mädchen.
Also wie ein kleines Mädchen.
Genau, und von dem her ist sie natürlich die Prinzessin für alle. Also sie wird da wie eine Königin behandelt und man sagt ihr nie nein, sie darf alles.
Wirklich, die Frauen haben ganz andere Mentalität oder andere Gedanken, dass die Männer nicht haben. Beispiel, meinem Sohn denkt mehr realistischer als die Mädchen. Die Mädchen sind ein bisschen mit Fantasie, ja, wenn ich so mal, ja, genau, und auch sehr Heuchler, wenn sie etwas brauchen. Ab sofort kommen sie zu mir, ja, Papi, du bist lieb und das, ja, du bist der beste Papi. Und nachher, ich habe keine andere Wahl, ja, mein Schatz, kaufe ich dir das. Und nachdem, dass ich gekauft habe, sie kommen nicht mehr zu mir. Aber mein Sohn ist nicht so. Einfach, mein Sohn ist mehr realistisch. Ja, Papi, ich brauche das. Kaufst du mir oder
und
nicht?
Kauft er es?
Mal sage ich ja, manchmal nein. Aber wenn ich sage nein, er versteht das und sagt ja, okay.
Ich kann auch ein bisschen nachvollziehen, was der Kameramann gesagt hat. Wenn sie bei meinem Mann kommt und irgendetwas will, hat sie so einen ganz bestimmten Ton drauf und er verschmilzt schon dahin, wo wir halt gewöhnt waren mit den zwei Buben, oder? Da bin ich halt ein bisschen die Strengere und halt auch die böse Mama, oder? Aber die weiss ganz genau, wie sie mit den Leuten umgehen muss, so ein bisschen schlängeln und ein bisschen ja, schleimen und dann bekommt sie, was sie will. Also, bei mir war es schon so, zum Beispiel, dass mein Bruder mehr zu sagen hatte als ich. Ich war jünger und eben auch das Mädchen gewesen. Aber ich musste das ein bisschen durchboxen und von dem her habe ich schnell mal meinen Platz gefunden in der Familie, in der grösseren Familie auch.
Das ist der Doppelpunkt auf SRF 1. Nach zwei Jahren sind sie vereinigt zurück, die zwei Schweizerinnen und Schweizer, mit je einem anderen kulturellen Hintergrund, im anderen Blicken im Schweizer Alltag. In der Runde sitzt Nouran Cherifi, sie ist 33, kommt ursprünglich aus Mazedonien und hat drei Kinder. Der Kameramann Kamil kommt ursprünglich aus dem kurdischen Teil des Irak. Er ist Vater von drei Kindern. Er arbeitet in einem Souvenirshop. Und die dritte im Bunde ist Carniga Puvaneswaran Balakumar. Sie ist Buchhalterin in einer Bank, Mutter von einem Kind. Die Eltern von Frau Puvaneswaran kommen ursprünglich aus Sri Lanka. Wir haben jetzt über die Kinder geredet und was das so, ob das einen grossen Unterschied macht, ob das ein Bub ist oder ein Mädchen in der Erziehung. In diesen zwei Jahren hat sich bei euch etwas verändert in der Art, wie ihr redet. Also ich weiss von euch, Nouran Cherifi, dass ihr daheim am Familientisch lang Albanisch geredet habt. Bei euch, Kameramann Kamil, ist es Kurdisch. Hat etwas in der Sprache geändert?
Also ja, extrem. Also bei uns daheim wird fast nicht mehr Tamilisch geredet, nur noch Deutsch, weil die Tochter redet nur Deutsch mit uns.
Also, Abisha?
Ja, sie will nicht Tamilisch reden mit uns, weil sie auch das Gefühl hat, weil wir auch Deutsch können, kann sie mit uns Deutsch reden.
Sie geht in den Kindergarten?
Ja, genau. Eben mit meinem Mann habe ich früher eigentlich gemischt geredet, je nach Situation, Tamilisch oder Deutsch, aber jetzt auch mehrheitlich reden wir untereinander auch Deutsch. Und eben mit der Tochter, ich versuche Tamilisch zu reden, viel eigentlich mit ihr, aber sie gibt mir nie auf Tamilisch Antwort.
Also, kann sie denn überhaupt noch Tamilisch?
Ja, sie kann sehr gut, aber sie will nicht auf Tamilisch antworten, nur Deutsch. Und wenn ich frage, wieso sie nicht auf Tamilisch antwortet, sie will einfach nicht. Nur mit den Grosseltern redet sie
Tamilisch. Ah, dort gehört ihr, ja, dass sie noch Tamilisch kann, ja, überhaupt?
Und ich höre das so gerne, weil ich es sonst nie höre. Es ist so herzig, wie sie Tamilisch redet. Aber eben daheim höre ich das nicht mehr.
Und wieso, denkt ihr, redet sie mit euren Eltern Tamilisch? Weil sie sind ja schon so lange in der Schweiz, arbeiten hier in der Schweiz.
Sie hat das Gefühl, weil sie kann ja nicht perfekt Deutsch wie wir. Und ich denke, darum hat sie das Gefühl, sie können es nicht. Und darum redet sie Tamilisch. Und bei uns, oder auch mit meiner Schwester, sie redet nur Deutsch.
Hat euch das überrascht? Habt ihr gedacht, ihr könntet quasi die Zweisprachigkeit von eurer Tochter länger aufrechterhalten?
Ja, ich denke, dass wir echt zweisprachig, echt wie ich mit meinem Mann Alben geredet habe, Tamilisch, Deutsch gemischt, oder so können weiterzufahren, aber ich glaube, das wird nicht mehr so sein.
Bedauert ihr das?
Nein, eigentlich nicht, weil ich habe ja noch meine Eltern, die sie gleich noch Tamilisch reden und sie geht auch in eine Tamilisch-Schule, wo sie die Sprache lernt. Also von dem her habe ich nicht Angst. Also ich bin froh, dass sie Deutsch redet, weil wenn ich sehe, viele tamilische kleine Kinder können nicht so gut Deutsch. Und auch im Kindergarten, sie hat viele tamilische Kolleginnen und Kollegen.
Wenn eure Tochter im Kindergarten ist, was andere tamilische Kinder hat, schliessen sie sich dort zusammen, quasi so zu einem kleinen tamilisch-schweizerischen Grüppli?
Nein, gar nicht. Also meine Tochter ist eher mit Schweizer oder anderen Kulturleuten zusammen und mit den Tamilen eigentlich gar nicht. Die sind eher in ihrer Gruppe zusammen.
Mit was hängt das zusammen?
Weil sie echt nicht will, tamilisch reden.
Was heisst Kindergarten auf Tamilisch?
Oh. Ballerwaupu.
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 Ja.
Ihr hättet ein Moment überlegen müssen.
Ja.
Geht euch auch nicht mehr ganz ring. Ja. Dass ihr auf Mundart gewechselt habt, hat das so einen Einfluss, was man denkt, wie man etwas angeht?
Das könnte schon sein, weil wir leben hier mehr die schweizerische Kultur als die tamilische. Oder? Also ganz verloren ist nicht die tamilische Kultur, aber im Alltag, wir sind am Arbeiten, unterwegs, wir haben viele Kollegenkreise, die eben nicht Tamilen sind. Und ich denke auch durch das, eben, dass es mehr so kommt.
Bei euch, Nuran Sherifi, mit euren drei Kindern. Der Älteste geht jetzt in die erste Klasse. Mhm. Der Isa ist noch in der Kita. Dua ist auch in der Kita. Wie hat es bei euch jetzt eine Veränderung gegeben?
Bei uns ist es immer wieder eine Veränderung. Also ein bisschen phasenweise, kann man sagen. Mit dem Ali haben wir ja bis zum dritten Lebensjahr ausschließlich Albanisch geredet und das auf Empfehlung von der Mutterberatung. Und dann habe ich mit ihm auf Hochdeutsch lernen, für das er das Deutsche eben lernt, bevor er in die Spielgruppe geht, habe ich auch so durchgezogen. Und dann, als er in den Kindergarten kam, hat er recht gut Hochdeutsch geredet und dort hat er dann auch das Berndeutsche übernommen quasi. Und hat dann eine Phase gehabt, wo er sehr gut Berndeutsch hat reden, hat er nicht mehr so viel Albanisch reden. Und beim Isa ist es noch etwas unterschiedlich. Mit dem habe ich eigentlich auch bis zum dritten Lebensjahr genau wie empfohlen so auch gehandhabt, dass ich nur Albanisch geredet habe. Durch das, dass er aber mehr unter Ali zwischendurch immer mehr gehört hat, auf Deutsch reden, ist er ein bisschen schneller in das hineingekommen. Und durch das, dass er in die Kita geht, hat er natürlich auch viel mehr Kontakte, die Deutsch reden. Und bei ihm ist es jetzt so, dass er gar kein Albanisch reden will. Also bei ihm, ja, das ist jetzt bei ihm die Phase, wo er Norddeutsch redet, Norddeutsch zurückgeht, also zurückantwortet.
Mundart oder Hochdeutsch?
Nein, Mundart. Also das Hochdeutsche fällt ihm eher schwer. Was sie machen, ist lustig. Das machen sogar alle drei Kinder, sogar die zweieinhalbjährige Dua, wo mein Mann nicht Mundart gut redet, wenn sie mit ihm etwas auf Deutsch reden, dass sie bei ihm auf Hochdeutsch umswitchen. Also wirklich automatisch.
Euer Mann redet ja Hochdeutsch,
genau.
Und ist überhaupt nicht eingefärbt. Man hat das Gefühl, von Österreich oder von Deutschland.
Ja,
das muss man so sagen. Und dann wechseln eure Kinder einfach auf Hochdeutsch.
Genau, ja. Und wenn er aber sagt, wieso sagst du das nicht auf Berndeutsch zu mir? Ja, aber Papa, du redest doch Hochdeutsch. Also sagen wir dir das so jetzt.
Und was sagt euer Mann? Wie hätte er es gern?
Er hat es lieber Mundart, wo er sagt einfach, er könne ein bisschen mehr profitieren, dass er einfach besser reinkommt. Er braucht es ja auch bei der Arbeit, Mundart. Aber wir haben jetzt abgemacht, dass wir auch vorwiegend wieder Albanisch reden daheim, dass es eben nicht ganz verloren geht bei den Kindern. Und,
kann man das durchsetzen?
Ist
also quasi,
schwierig.
Wenn man am Nachtessen ist und nachher sagt man auch, gib mir Spaghetti und gib mir die Sauce und
genau.
So, sagt man dann auf Albanisch.
Ja, man sagt dann einfach, gib mir, nami pack Spaghetti. Also so, man fährt so den Satz auf Deutsch an und dann kommt es einem in Sinn. Und eben manchmal oder meistens kommt es einem nicht in Sinn. Und dann tun wir einfach wechseln.
Verlieren die Sprache selber an? bisschen rutscht ihr durch das, dass ihr jetzt viel mehr Mundart redet, euer Mann viel Hochdeutsch redet, rutscht bei euch die albanische Sprache eigentlich auch weg?
Das kann man nicht sagen. Und zwar, weil bei uns ist die Situation so, dass wir sehr viel auch lesen. Und mein Mann halt auch viel Albanisch vorwiegend liest. Also er liest auch Deutsch, aber halt auch Albanisch.
Also und Roman kann, oder Krimi.
Ja, oder einfach allgemein Sachbücher. Sachbücher, genau. Oder auch religiöse Bücher. Und durch das, dass mein Mann ja auch auf Albanisch studiert hat, kennt er die albanische Sprache sehr, sehr gut.
Also ihr habt auch etwas profitieren.
Ich habe sehr profitiert. Also ich eigentlich in meiner Jugendzeit mit dem Albanisch bin ich sehr schlecht dran. Ich bin ja nur zwei Klassen dort in die Schule. Und dann weiterhin hier und habe es nie mehr richtig gebraucht. Nur daheim einfach geredet, der Dialekt, den wir daheim hatten.
Also quasi so als Kinderalbanisch
habt ihr euch bewahrt. Genau, mit vielen Fehlern. Und als ich dann mit ihm zusammengekommen, hat er mich immer wieder verbessert. Und das hat mich auch interessiert. Ich habe die Sprache allgemein sehr gerne. Und dann konnte ich eben das Jugoslawische wie auch das Albanische ziemlich verbessern. Und das freut mich auch. Ich hoffe, dass bei meinen Kindern, dass wir da auch ein bisschen dranbleiben, dass sie auch von dem Ganzen profitieren können.
Bei euch daheim, Kameran Kamil, wird viel Kurdisch geredet.
Ja, das war. Wir sprechen meistens Zeit Kurdisch zusammen. Das ist Grund davon, weil ich nie sehr gut Deutsch spreche. Ich habe Angst mit der Zeit, dass die Kinder einfach diese Fehler, was ich sprachlich mache, im Kopf, einfach sich im Kopf fixiert. Auf diesem Grund habe ich mir gedacht, das wäre gut, wenn wir Kurdisch sprechen. Und die kurdische Sprache ist auch eine sehr schöne Sprache. Und meine Muttersprache ist das. Und ab und zu, wenn wir mit den Großeltern meiner Kinder telefonisch sprechen, wenn sie kurdisch reagieren, natürlich, sie freuen sich sehr, meine Eltern und auch meine Schwester. Und ich glaube, die Sprache ist eine wichtige Kommunikation zwischen Menschen, die Liebe zu sich zu gewinnen, einfach die Sympathie zu sich gewinnen. Beispiel, wenn ich jemandem sehe, einfach kurdisch redet, ich habe mehr Gefühle vor ihm als jemandem, der ich nicht verstehe. Oder wenn jemandem Deutsch redet, ab sofort fühle ich mich, ja, ich habe eine Bekannte oder einen Freund gefunden. Aber wenn jemandem Chinesisch spricht, nur Chinesisch, wir verstehen uns nicht und vielleicht wegen der Sprache distanzieren wir uns ein bisschen.
Also Kurdisch aber bedeutet für euch auch Heimat. Also,
ja, das ist
wenn ihr hier in der Schweiz seid, in Bern wohnt, an einem Ort in einer Vierzimmerwohnung und dort wird Kurdisch geredet, ist das auch eine Form von Heimat?
Mein Sohn sagt ja, hier Deutsch zu sprechen zu Hause ist strikt verboten.
Das sagt euer Sohn, der 17-Jährige,
ja, genau. Seit längerer Zeit hat er sich entschieden, zu Hause nur Kurdisch zu sprechen oder gesprochen zu werden. Auf diesem Grund, ich bin auch einverstanden, und wenn Sie nach Hause oder nach Nordirak gehen, natürlich, Sie sprechen Kurdisch mit den anderen, Sie haben auch die gleichalte Cousin und Cousine dort, sie sprechen zusammen Kurdisch, natürlich ist das auch sehr, sehr wichtig.
Ihr habt ja auch Verwandtschaft auch noch in der gleichen Stadt, in Bern, mit auch Cousin und Cousine. Wie reden Sie denn dort untereinander?
Ja, sie verstehen untereinander, das gemischt. Einfach plötzlich reden sie einen Satz auf Deutsch und plötzlich hört man einen anderen Satz auf Kurdisch. Aber meine Jungstochter versucht einfach Kurdisch zu sprechen, solange Ruhe beherrscht, aber wenn sie etwas verlangt und nicht bekommt, automatisch
auf Deutsch
und sagt, ich muss das haben, einfach, ich wollte das haben, ich habe hundertmal gesagt, ich muss das haben. Ja, das ist, kommt
also,
dann, ja,
fordern
das ist,
kann man
ja
besser auf Mundart, ja, als
aber,
auf Kurdisch.
Ja. Aber das ist die größte Grund für mich, ist das wirklich. Das ist die, ich will das nicht, dass meine Kinder eine falsche Sätze lernen oder ein falsche Ausdrücke.
Eure Frau kann sehr gut Deutsch.
Ja, meine Frau spricht besser als ich, natürlich Grammatik, aber von Wortschatz habe ich mehr Wortschatz als meine Frau.
Ihr denkt, wollt ihr mehr lesen, wollt ihr mehr Zeitung lesen?
Ja,
mehr...
sie liest sowieso, ich lese auch. Aber sie hat zurzeit, sie ist eine Frau und sie hat einen besseren Kontakt unter die Schweizer und Schweizerin.
Aber kommt viel durch das mehr zum Reden.
Ja, genau. Aber ich nicht. Das ist heutzutage, in der Schweiz ist üblich. Man hat, in der Schweiz hat man weniger Angst vor Frauen. Das heißt, es ist dieser, alles Männer. Wenn man einfach ein ausländischer Mann sieht, man nimmt Vorsicht, aber gegenüber Frauen ist ein bisschen weniger.
Stimmt das? Ich muss das schnell in die Runde gehen.
Also einerseits verstehe ich das, was er sagt. Und ich kann das nachvollziehen, dass das so ist. Wo, wenn man einen ausländischen Mann sieht, der dunkler ist oder der einfach ausländische Optik hat, dass man da eher vorsichtiger ist oder eher auf Distanz ist. Und bei den Frauen, die Frauen sind ja eher im Alltag wegen den Kindern, wegen den Schuhen oder wie auch immer, eher noch mit sozialen Kontakten drinnen im Alltag. Und dann ist es schon einfacher und dann ist schon die Vorsicht weniger. Ausser man trägt ein Kopftuch. Auch wenn es rot ist, ja, die wunderschöne andere Farbe.
Dreht hellgrüne, gelbe,
ja.
Sind ihr auch schon da.
Das ist die
muss ich schnell unterbrechen. Dir, Kameran Camille, hat gesagt, eure Frau kommt schneller ins Gespräch mit Schweizerinnen und Schweizer, weil sie eine Frau ist. Frau Scheriffi, ihr hat vorhin gesagt, auf Frauen geht man wirklich eher zu, ausser sie tragen ein Kopftuch. Dann plötzlich verändert sich die Situation.
Ja, an und für sich bin ich ja hier aufgewachsen. Also ich bin ab der dritten Klasse hier in die Schule gegangen und fühle mich vielleicht noch ein bisschen mehr aus der Kamera als Schweizerin, weil das wirklich mittlerweile meine Heimat ist geworden. Aber ich merke es viel, eben, wenn wir von außen gewartet haben, auf die Kinder zum Beispiel, vor dem Kindergarten.
Wer mehr?
Also wir Mütter. Das heisst, eben dort kommt man eigentlich sehr schnell in Kontakt mit anderen Müttern. Und da merkt man eben, dass durch das, dass sie Kopftuch tragen, dass viele sich nicht trauen und andere auch bewusst das nicht wollen, der erste Schritt mir entgegenkommen und ins Gespräch hineinkommen.
Dann macht ihr den ersten Schritt, weil ihr das kennt.
Ja, einerseits schon. Wenn ich merke, bei den Leuten, die sie ein bisschen Hemmungen haben, dann sage ich mir mal, das ist fast klar, dass sie den ersten Schritt machen, dass sie mir auch die Chance geben, für ein näheres Kennenlernen. Und dort, wo ich einfach Antipathie spüre, dann sage ich mir, also sorry, warum sollte ich? Also ich bin niemandem Rechenschaft schuldig für das, was ich bin. Und, ja.
Sagen wir, wenn ihr mit eurem Mann zusammen auftretet.
Ja.
Und wir haben ja am Anfang von der Sendung gesagt, euer Mann hat ja überhaupt nicht Freude gehabt, wo ihr plötzlich gesagt habt, so, und jetzt lege ich das Kopftuch an. Und jetzt kommt ihr als Paar, euer Mann, modern angelegt, dir eigentlich auch modern angelegt, aber mit dem Kopftuch.
Ja, das ist etwas, was ich mir blöderweise, als ich mir die Überlegung gemacht habe zum Kopftuch, ein Punkt war, wo ich mir zu wenig oder besser gesagt gar nicht überlegt habe. Dass eben ihm die Schuld in die Schuhe geschoben wird. Weil es ist nicht so, dass er nicht Freude daran hat, weil er ist ja auch gläubig, er ist auch Moslem und praktizierend. Das stört ihn persönlich eigentlich nicht. Aber als ich mit dem Kopftuch vor ihm das erste Mal gestanden bin, hat er mir gesagt, ob ich mir wirklich bewusst bin, was da alles auf mich zukommt. Und ich für mich habe mir das lange überlegt und bin mir bewusst gewesen. Aber eben, ich habe mir nie überlegt, dass eigentlich er die Schuld überkommt oder dass die Leute oder viele Leute, die uns zu wenig kennen, das Gefühl werden haben, dass er mich dazu zwingt. Oder? Das sind ja so die typischen Vorurteile, die man hat.
Also er ist quasi der Macho.
Genau, ja. Dass er quasi seine Arme jeden Tag geschlagene Frau das auch noch auferzwingt, dass sie auch noch das Kopftuch tragen muss.
Ich kann mir vorstellen, Frau Scheriffi, ihr habt, ja, wir sehen das hier an euren Händen, habt ein wunderbares Tattoo an den Händen. Übrigens etwas, was euer Mann jetzt nicht unbedingt hätte wollen, aber er liebt euch sehr, hat euch das zum 30. Geburtstag geschenkt, dass ihr in einen Tattoo-Shop ein Tattoo machen könnt. Das ist schon, da gibt es dann schon wieder wie eine neue Note drin. Ihr seid schwierig zum so quasi zu kategorisieren.
Das ist so. Man kann mich schlecht einordnen, wo ich eigentlich hergehöre. Ich habe so gewisse Widersprüche an mir selber. Also rein, wenn man mich nicht kennt, natürlich.
Die Widersprüche. Carnega, Puvaneswaran. Ist man eigentlich gegen das gefeit, gegen die Vorurteile, wo man selber manchmal schon diesen Vorurteilen so ausgesetzt ist? Seid ihr vorsichtiger mit Vorurteilen?
Ja, so tut die Leute eigentlich nicht kategorisieren. Aber der erste Gedanke, wenn man einen Menschen sieht, dann kommen gleich im Kopf die Sachen, die man einfach hört. Und das kommt bei mir auch, aber es kommt nur im ersten Moment. Aber wenn ich nicht die Leute kennenlerne, oder, also ich gehe auf die Leute zu. Also
ist man solidarischer? Ist man solidarischer mit den Leuten, die aus dem Ausland kommen?
Ich denke es, ja.
Ich glaube schon, dass es ist, ich als Ausländer, ich habe das Gefühl, dass jemand anderem Hilfe braucht, der ist auch ein Ausländer oder plus ein Schweizer, und weil das kommt von auch Mentalität her.
Vor 10 Tagen haben wir über die Massivwanderungsinitiative abgestimmt. Ihr habt ja auch in der Schweizer Pass. Wie habt ihr abgestimmt? Oder seid ihr überhaupt gestimmt? Karniga Puvaneswaran.
Also ich habe das mal nicht abgestimmt, weil eben das Thema für mich schwierig ist zum Abstimmen, weil es hat eben Kontra und Pro. Und darum ist es für mich schwierig gewesen, und deshalb habe ich auch nicht abgestimmt.
Wie war es bei euch, Nuran Sheriffi?
Bei mir ist es eigentlich auch so. Also ich habe auch Sachen dafür und dagegen gesehen. Und wenn ich unschlüssig bin, dann tue ich einfach auch neutral, wie das Schweiz so gut kann, neutral bleiben. Und aus diesem Grund bin ich auch nicht gut abstimmen.
Und bei euch, Kamera Kamil?
Ja, bei mir, ich und meine Frau sind an die Urne gegangen. Wir haben mit Nein abgestimmt, aber es leider, wir haben verloren.
Also ihr und eure Frau, ihr habt so den Wahlverlierer gehört vom
Ja, genau,
vom
ich kann
Sonntag.
So sagen, ja.
Das ist der Doppelpunkt auf SRF 1, «Anderer Blick im Schweizer Alltag». Das ist eine Gesprächsrunde, die sich 6 Jahre lang sich regelmässig getroffen hat und sich jetzt nach 2 Jahren mal wieder sieht. Die Gäste sind Karniga Puvaneswaran, ihre Eltern kommen aus Sri Lanka. Frau Puvaneswaran hat eine Tochter und arbeitet bei einer Bank. Nuran Sheriffi ist 33, sie ist als dritteler Mädchen aus Mazedonien in die Schweiz gekommen. Frau Sheriffi hat 3 Kinder und eine Ausbildung abgeschlossen als Mediatorin. Und der Kameran Kamil, er kommt aus dem kurdischen Teil des Irak. Er arbeitet in einem Souvenirshop und hat 3 Kinder, das älteste ist 17. Reden wir vom Reisen. Vor der Weihnachten, Kameran Kamil, seid ihr Hals über Kopf nach Nordirak gereist, in eure Heimatstadt, Suleimania, zu euren alten Eltern. Ist irgendetwas passiert?
Ja, meine Mutter hat einen Unfall gemacht. Ich musste unbedingt nach Nordirak reisen, nach ihrer Situation fragen, wie es geht. Als ich dort gegangen bin, ich habe meine Mutter am Bett gesehen. Es war sehr, sehr großer Schock für mich, weil ich nie meine Mutter so gesehen habe.
Also so krank.
Also krank und auch tatlos im Prinzip, weil sie immer aktiv gewesen und plötzlich am Bett gesehen werden, ist ein bisschen nicht sogar sehr, sehr schwierig für mich gewesen. Aber auch, sie könnte mich einfach trösten und sehr, sehr positive Reaktionen hatte. Und ich bin einfach erleichtert, als ich ihre Reaktionen gesehen habe. Und ich könnte 2 Wochen mit meinen Eltern bleiben und wieder hier in die Schweiz.
Zurück. Ja. Denkt ihr eigentlich, wenn ihr aber wieder ins Flugzeug steigt und zurückfliegt in die Westen, dass ihr eure Eltern das letzte Mal habt gesehen?
Ja, im Prinzip ja, weil sie zu alt sind. Mein Vater ist 84 Jahre alt und meine Mutter 76 Jahre. Und im Prinzip für einen Iraker sind lange Zeit gelebt. Und man weiß es nicht, dass es für mich ist. Es ist jede Nacht, bevor ich ins Bett gehe, ich denke an meine Eltern, vielleicht bekomme ich einen Anruf. Sie sagen, ja, einer von denen ist gestorben oder beide oder andere ähnliche Sachen, und auf diesem Grund ein Teil meines Herzens sind bei meinen Eltern.
Immer?
Immer.
Bleiben wir beim Reisen, Karniga Puvaneswaran. Ihr planet im Sommer eine Reise mit eurer Familie, mit eurem Mann, mit eurer 6-jährigen Tochter Abisha nach Sri Lanka. Ist das erste Mal so die Familienreise mit eurer Tochter nach Sri Lanka?
Ja, also mit meiner Familie, mit meinem Mann und mit meiner Tochter ist das erste Mal, dass wir so weit und ja, auf Sri Lanka gehen. Für meinen Mann ist es nach über 20 Jahren ist er nicht mehr dort gewesen und geht jetzt zuerst mal, seitdem er in die Schweiz ist, auf Sri Lanka.
Was wollt ihr eurer Tochter dort zeigen? Was ist euch wichtig, was sie sieht von Sri Lanka?
Erstens ist es mir wichtig, dass sie sieht, von wo dass wir eigentlich ursprünglich kommen, oder meine Eltern. Und sicher das Land selber, weil es sieht auch völlig anders aus als Schweiz. Und sicher auch die Verwandtschaft. Meine Grossmutter möchte ich gerne noch sehen, bevor sie stirbt. Und auch meine Tochter ihr zeigen.
Wenn man euch sieht, dann seid ihr schön geschminkt, habt Lipgloss, ihr habt ein Oberlippenpiercing, ihr habt blaue Linsen in den Augen. Könnt ihr so nach Sri Lanka reisen oder sind eure Verwandtschaft muss das so ein bisschen leer schlucken?
Also, ich weiss schon jetzt, ich werde nicht so dort herreisen, weil eben, also, es ist nicht üblich, dass man dort so rumläuft. Also, die meisten Frauen sind nicht geschminkt oder recht wenig. Und auch Piercing würde ich wahrscheinlich rausnehmen aus den Lippen. Und eben die Schminke würde ich, ich würde schminken, aber nicht sehr stark.
Das Oberlippenpiercing ist übrigens etwas Neues in diesen 2 Jahren. Das habt ihr vor 2 Jahren nicht gehabt. Gefällt euch das, Kameran Kamil?
Ja, Piercing an der Nase, ja, ist schön, aber an der Lippe, nein, ich finde, es ist nicht schön. Das ist meiner Meinung nach. Und auf diesem Grund, das ist nicht Beleidigung, ich will dich nicht beleidigen. Ah. Aber es ist vor meinen Augen, es sieht nicht schön aus, besonders wenn man ab und zu Hause kuschelt, ist es vielleicht ist ein Hindernis.
Dass man bleibt hangen oder ja, genau. So.
Nein, nur beim Essen manchmal.
Hey euch, ihr seid ja regelmässig im Kontakt mit eurer Verwandtschaft in Sri Lanka, ihr tut skypen, aber sie wissen eigentlich, dass ihr eine moderne junge Frau seid.
Ja, sie wissen das eigentlich, weil eben sie, wenn ich mit ihnen skype oder so, sehen sie mich eigentlich und dann nehme ich auch nicht das Piercing raus. Aber es geht mir auch darum, dass ich anpassen kann, diesen Leuten, dass ich nicht im Mittelpunkt stehe dort. Und ich denke, meine Schwester und meine Eltern waren auch vor kurzem. Und eben meine Schwester, sie ist genau wie ich, modern und alles. Und sie hat sich auch anpassen können. Also, es wird schon gehen.
Es ist für euren Mann auch seit eben, sagt ihr, über 20 Jahren das erste Mal, dass er geht. Da ist, was denkt ihr, ist da ein bisschen Nervosität dabei? Oder einfach ist alles nur Freude?
Also, ich denke, für ihn ist wird es auch schon ein bisschen schwierig gewesen, weil eben, er ist ewig nicht mehr dort gsi und kennt es von, mit 8-Jährigen ist er daher gekommen. Er hat nur noch Erinnerungen von denen. Und ich denke auch, eben mit Infrastruktur und so wird er auch ein bisschen Mühe haben. Weil ich kenne es schon, ich war schon 2 Mal dort gsi, kenne es und weiss auch, wie ich, was auf mich zukommt. Und bei ihm, ja, denke ich, er wollte lange nicht auf Sri Lanka.
Er hat nicht wollen?
Nein, er hat nicht wollen. Und jetzt wagt er sich mal.
Der Frau Sherifi plant ohne Reise. Im April geht ihr mit ein paar Freundinnen in Südirak. Ich will nicht so sagen, Südirak klingt das für mich ehrlich gesagt auch nicht wie eine Traumferiendestination. Was zieht euch dorthin?
Ja, da ich meine Traumferien schon alle hinter mir habe. Nein. Ja, es ist schon eine spezielle Reise, wo ich mir auch haben müssen überlegen, ob ich das wirklich will. Und wir haben uns doch entschlossen, mit den Freundinnen zu gehen. Weil mir einfach dort einerseits das Land interessiert, aber andererseits ist dort einfach auch ein schiitisches Gebiet, wo sehr viele Imame, also Grabstätten von den Imamen sind, wichtige Persönlichkeiten.
Also Nachfahren von Prophet Mohammed.
Genau. Und das wird sozusagen eine kleine Pilgerreise sein dorthin, dass wir die Grabstätten gehen besuchen und so weiter.
Ich schaue jetzt mal über zum Kameramann Kamil. Südirak, ihr seid im Nordirak gsi, eure Eltern sind dort. Frau Sherifi geht in Südirak. Was sagt ihr dazu?
Ja, als Iraker, wenn ich nach Hause gehe, ich denke nie daran, dass ich einmal nach Bagdad oder ein bisschen weit weg nach Süd gehen, weil die Situation ist sehr kritisch, politisch. Und ich glaube, dass es ist, wenn jemand dort geht, einfach riskiert sein Leben.
Also riskiert weil, Frau Sherif ihr Leben, wenn sie
ja,
sich
ja, ich kann sagen, geht. Weil das ist, dort ist die Situation ist so, dass es gibt so viele militante Gruppierungen, dass niemandem diese Leute kennt. Einfach einer kommt, explodiert sich, er macht keinen Unterschied zwischen Schwarz und Weiß. Hauptsache, dass er Blut sehen würde und das ist alles. Wenn sie einfach das machen würden, das ist ihre liegt bei ihnen, das ist der Entscheid liegt bei ihnen. Aber meiner Meinung nach, sie können einfach diese Reise verschieben auf eine andere Zeit, Die Imamen sind gestorben, die Graben sind noch dort. Wenn sie heute oder nach 10 Tagen dort gehen, ich glaube, sie werden das nicht verpassen. Aber im Prinzip, klipp und klar, lieber zu Hause bleiben bei ihren Kindern, anstatt dieses Reise zu machen.
Frau Scheriffi, was sagt ihr jetzt von diesen sehr klaren Worten vom Kameran Kamil?
Ja, natürlich nehme ich die auch ernst. Ich meine, er ist Iraker, also mit Sicherheit weiss er, von was dass er redet. Aber da mein Mann letztes Jahr auch die Reise gemacht hat und alles wirklich gut gegangen ist, es war gut organisiert gewesen von Leuten, die auf ihn dort gewartet haben und was sie eigentlich aufmerksam gemacht haben. Es war eine Männergruppe letztes Jahr, die gegangen sind. Und sie haben sie nicht einfach frei lassen, umreisen dort, wo sie genau gewusst haben, welche Gebiete eben riskanter sind und welche weniger.
Also so kontrolliert.
Und, genau. Und das, da habe ich eigentlich auch die Hoffnung, dass das da genauso gut wird gehen wie dann, also wie letztes Jahr. Und da werden wir auch erwartet und sie eigentlich auch nonstop unter Leuten, die die Situation gut kennen und gut einschätzen können, dort. Klar, man kann nie eine Garantie geben, das bin ich mir auch bewusst. Aber ich hoffe und denke mal, das wird schon gut gehen.
Gut, also ihr geht im April, wenn alles klappt, auf unsere Religionsreise mit euren Freundinnen.
Genau.
Ihr geht im Sommer Kaniga Puvaneswaran Balakumar nach Sri Lanka. Und ihr Kameran Kamil geht vielleicht irgendwann in den nächsten Monaten wieder in Nordirak, das weiss man nicht.
Ist nicht nächsten Monat. Ich hoffe, dass meine Eltern im Leben bleiben. Wenn sie noch im Leben bleiben, ist es nicht kein Plan, nach kurzer Zeit wieder nach Nordirak zu gehen. Aber wenn etwas Ernstes vorkommt, ich muss unbedingt.
Wenn wir uns, sagen wir, in 1 oder 2 Jahren wieder treffen, was erhofft ihr euch, was ihr hier könnt erzählen? Noran Scheriffi.
Mit Sicherheit, dass ich sehr eine spannende Reise im Irak hatte, vor 2 Jahren.
Und heil wieder sie zurückgekommen.
Und heil wieder bin zurückgekommen und hoffe, dass ich ein Diplom mehr habe, wo ich noch ein bisschen tun will nächstes Jahr. Ja, und eine gute, vielleicht 50-60% Stelle gefunden habe im Migrationsbereich, irgendwie in einem Institut oder in einer Organisation. Ja, das ist eigentlich das, was ich so anstrebe in den
ein
nächsten 2 Jahren.
Ein viertes Kind?
Ja, laut mir ja. Ich hätte gerne noch ein Mädchen, dass meine Dua nicht so allein ist. Aber mein Mann hat die Geschichte eigentlich schon abgeschlossen. Von dem her ist die Hoffnung eher klein, leider.
Kaniga Puvaneswaran.
Ich hoffe, dass ich mein zweites Kind dann habe. Oder einmal schwanger bin. Und sicher auch, dass ich eventuell die Ausbildung angefangen habe. Oder und sicher auch von Reis von Sri Lanka möchte ich gerne erzählen. Ja.
Wir sind gespannt. Und bei euch, Kameran Kamil, ja, was wollt ihr, wenn wir uns in 1, 2 Jahren wieder treffen? Was wollt ihr hier erzählen?
Ja, ich hoffe, dass ich mit gleicher Gesundheit, was ich jetzt gerade habe, und auch mit gleichem Temperament wieder hierher kommen könnte. Und auch mit einer Lehre für meinen Sohn, dass er einfach eine Lehre gefunden habe. Und die Gesundheit meiner Familie. Und auch, wie Nuran gesagt hat, anstatt 50% mit einem 100%igen Job wieder herkommen könnte.
Ich danke euch ganz herzlich. Merci vielmals, Kameran Kamil, Nuran Scheriffi und Kaniga Puvaneswaran Balakumar. Merci, seid ihr daher gekommen.
Merci
euch.
SRF 1 Doppelpunkt.
Da dürfen wir also
eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.